Wir haben Markus Ulrich vom LSVD zum Thema Kinderwunsch im Jahr 2020 angesprochen.
Ja, Thema Adoption. Wir sprechen mit dem LSVD und da habe ich jetzt den Pressesprecher am Telefon, den Markus Ulrich. Hallo Markus.
Hallo.
Ja, wir fangen mal an. Wenn schwule Paare Kinder kriegen wollen, dann geht es natürlich auf verschiedenen Wegen. Machen wir erstmal den Einfall sozusagen, dass vorher eine heterosexuelle Ehe bestand, da ist ein Kind entstanden und dann stellt man plötzlich fest, ich bin doch schwul so ungefähr. Dann ist das Kind natürlich sozusagen quasi in der Scheidungsmasse mit drin. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wie sieht das heutzutage dann aus, wenn jetzt dann die sich dann trennen, dann gibt es natürlich Gerangel, nehme ich mal an, um die das Sorgerecht für das Kind.
Genau, also es gibt sozusagen extrem wenig Forschung zu der ganzen Frage, spielt es Coming Out? Und inwiefern das dann halt auch Scheidung oder Ende von partnerschaftlichen Beziehungen sozusagen beeinflusst und inwiefern es da vielleicht auch leichter für die verlassene Partnerin ist oder halt auch viel, viel schwerer, weil sozusagen da dann Ideen von Betrug und was ist richtig und was ist falsch. Also da gibt es einfach sehr viele unterschiedliche Erfahrungen von Paaren, die aber kaum wissenschaftlich ausgewertet sind oder so. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass eigentlich ganz oft aufgrund von durchaus patriarchalischen Vorstellungen die Kinder in Scheidungsfällen ganz oft bei den Müttern untergebracht werden und weniger bei den Ehemännern. Und da ist einfach nur zu hoffen, dass es da, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, einfach zu Regelungen kommt, die für beide PartnerInnen irgendwie gut sind und auch fürs Kind sozusagen gut sind. Aber man kann da schwer irgendwie sehr, ja, wie soll ich sagen, verallgemeinernde Aussagen machen, weil es einfach sehr wenig Forschung dazu gibt. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass vielleicht gerade jetzt vielleicht viel eher Leute dann gar keine heterosexuelle Beziehung mehr eingehen, wenn sie eigentlich schwul sind, weil es tatsächlich ja doch ein bisschen liberaler und offener geworden ist, unsere Gesellschaft. Und daran könnte man vielleicht argumentieren, dass weniger Leute dann vielleicht auch heterosexuell heiraten. Aber das ist halt eine These.
Ja gut, das ist natürlich dann klar. Aber ich denke mal, dass das Sorgerecht für Kinder sowieso, egal in welcher Konstellation bei einer Scheidung, immer zum Problemfall, sage ich jetzt mal, in dem Sinne halt wird. Ja,
meistens. Auf jeden Fall. Also das ist meistens das, wo ganz viel Verletzung auch drüber ausgetragen wird. Und je nachdem, wie groß die Verletzung ist, ne, es gibt auch Paare, die vielleicht extrem das gut hinkriegen, sich partnerschaftlich auch zu trennen und in tatsächlichen Freundschaft sozusagen verbunden zu bleiben. Und inwiefern es aber vielleicht für eine Ehefrau schwieriger ist, wenn der Mann sie verlässt für eine andere Frau beziehungsweise oder für einen anderen Mann, dazu gibt es halt einfach gar nicht.
Kommen wir mal zum Thema Adoption. Das wäre ja dann die andere Alternative, wie ein homosexuelles Paar ein Kind kriegen kann. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. In der Schwebe ist ja im Moment ja auch noch dieses Adoptionshilfegesetz, was ja zumindest, was ich jetzt persönlich jetzt wieder weiß, bei lesbischen Müttern, da gibt es ja diese Co-Adoption, also der Co-Mutter. Da gibt es aber jetzt zusätzliche Hürden, die es vorher nicht gab, die zumindest jetzt in diesem Adoptionshilfegesetz vorgesehen sind. Aber grundsätzlich, adoptieren können ja beide Männer, sag ich mal, ein Kind ganz normal wie jeder andere auch.
Das ist richtig. Also mit der Eheöffnung gab es sozusagen tatsächlich auch das gemeinsame Adoptionsrecht. Das heißt, das Paar kann sich zusammen bewerben um ein Adoptivkind, beziehungsweise kann sagen, sie möchten gerne adoptieren. Und dann gucken die Adoptionsvermittlungsstellen, gibt es ein Kind, was zur Familie oder zum Paar passt. Das ist auf jeden Fall jetzt sozusagen seit 2017 auch rechtlich so geregelt, dass sie gemeinsam adoptieren können und zum Beispiel nicht mehr den Weg der Sukzessivadoption.
Also dass einer und dann der andere das nachträglich dann...
Richtig, das war sozusagen früher der Fall, beziehungsweise war sozusagen vor der Ehe der Öffnung der einzige Weg. Und ein anderer Punkt ist schon auch, und das ist ganz oft, ist, weil man natürlich weiß, dass es sehr wenig Kinder gibt, die zur Adoption auch stehen, sage ich mal, und wesentlich mehr Paare, die sich auch bewerben, ist es ein anderer Weg oft, gerade für schwule Männer, und der ist halt auch sehr viel länger schon tatsächlich auch gegangen worden, beziehungsweise gangbar, die Frage über die Pflegeschaft. Also es gibt sozusagen, Pflegevermittlung ist eine kommunale Angelegenheit, Das heißt, es wurde nicht bundesrechtlich geregelt und deswegen gibt es einfach ganz viele Kommunen und Städte, die schon in den 90ern angefangen haben, gezielt gleichgeschlechtliche Paare für eine Pflegeschaft zu gewinnen. Und das mündet dann unter Umständen halt auch in eine Adoption, wo dann sozusagen gesagt wird, dass die leiblichen Eltern dann sagen, okay, wir stimmen der Adoption dann auch zu. Aus der Pflegeschaft wird eine Adoption, aber sozusagen, wenn es nur wenn es die Pflegeeltern wären, die dann die Adoptiveltern wären.
Also Pflegeschaft, das muss man nochmal kurz, glaube ich, klarstellen, halt, das ist sowas ähnlich wie Adoption, aber nur, dass halt die Rechte nicht übergehen sozusagen auf das Paar, sondern das Kind wird einfach nur sozusagen behütet aufgewachsen bei den Pflegeeltern.
Genau, das ist sozusagen natürlich dann auch die große Angst von Pflegeeltern, dass die leiblichen Eltern dann sagen, ich möchte es doch wieder haben und wieder aufziehen. Aber ganz oft ist es halt sozusagen der erste Schritt auch zur Adoption, ja. Also okay. Ich kann beides verstehen, aber es ist tatsächlich jetzt nicht so die generelle Erfahrung, dass Pflegekinder dann letztlich immer wieder zu ihren leiblichen Eltern zurückkommen.
Stichwort Auslandsadoption, geht das schneller?
Auslandsadoption ist tatsächlich auch schwieriger geworden, auch vor dem Hintergrund des Haager Adoptionsabkommen, wo sozusagen auch vor dem Hintergrund von Kinderhandel tatsächlich irgendwie geguckt wird, okay, wie werden Kinder aus dem Ausland in ein anderes Land vermittelt? Und da gibt's einfach dann auch die Prämisse, dass Kinder vorzugsweise im Heimatland adoptiert werden sollen und erst wenn da niemand gefunden wird, dann kommen ausländische Paare auch in Betracht. Das heißt, dass Auslandsadoptionen generell einfach sehr stark zurückgegangen sind.
Man kriegt es ja immer nur mit, dass irgendwelche Prominente dann sozusagen irgendwelche Kinder da aus Asien oder sonst wo sich, ich sag jetzt mal besorgen, aber, ja. Aber auf jeden Fall adoptieren halt eben. Also das liest man ja gelegentlich. Aber das wäre theoretisch machbar, aber schwierig wahrscheinlich.
Genau, und es ist halt auch wesentlich teurer. Ne? Also sozusagen in der Frage, wie komme ich da hin, halt ist ein wesentlich mehr rechtliche auch Schritte zu gehen. Und dann ist halt auch die Frage, inwiefern gleichgeschlechtliche Paare in Frage kommen, gerade in Ländern, die zum Beispiel auch Homosexualität nach wie vor kriminalisieren.
Bei den Adoptionsauswahlkriterien sozusagen, werden da eigentlich andere Maßstäbe angelegt als bei heterosexuellen Eltern, die eben einen Wunsch haben, ein Kind zu adoptieren zu wollen?
Nein. Also offiziell ist sozusagen das Adoptionsverfahren für alle Paare gleich. Und also offiziell ist sozusagen da eigentlich überhaupt keine unterschiedliche Behandlung mehr ist. Also was natürlich immer sein kann, ist die Praxis. Das eine ist, was auf dem Papier ist, das andere ist, inwiefern halt auch Mitarbeitende in den Adoptionsfachstellen denken, nee, also an ein schwules Paar möchte ich nicht vermitteln, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es dem Kindeswohl gut tut. Das ist rein theoretisch denkbar und sicherlich kommt es auch bisweilen vor, aber es ist jetzt nicht so häufig, dass man davon jetzt sozusagen regelmäßig erfährt und ich glaube, das würden wir schon dann auch erfahren, wenn es sich wirklich häuft und immer wieder diese diskriminierenden Erfahrungen gemacht werden in den Adoptionsverfahren.
Aber letztlich nachweisen kann man es natürlich dann auch schwierig dann, ne?
Ja.
Wenn wir schon bei dem Stichwort Kindeswohl sind, da gibt es ja, glaube ich, ganz viele Studien, die ja schon da gemacht worden sind, wenn Kinder bei homosexuellen Eltern sozusagen aufwachsen. Da denke ich, wie ist denn da so die Situation jetzt eigentlich gerade?
Also eigentlich kann man die Studienlage zusammenfassend so, dass auf jeden Fall gleichgeschlechtliche Eltern kein Hindernis sind für das Kindeswohl. Also dass sozusagen die Frage, ob es was auch besondere Stärken und Herausforderungen gibt für Kinder in Regenbogenfamilien, ist eine andere. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es kein alleiniger Grund ist dafür, dass ein Kind nicht gut aufwächst. Das ist tatsächlich Usus in allen Studien, in allen großen Studien, vor allen Dingen in allen Langzeitstudien, dass das dem Kindeswohl in keinster Weise schadet.
Sind die denn gefährdet, dass eventuell dann später diese Kinder dann auch homosexuell werden? Das gibt ja immer so Gerüchte.
Ja, also die Gefahr ist sozusagen ja auch schon sehr, also erstmal ist ja nichts Schlimmes daran, wenn Leute schwul oder lesbisch sind. Also da gibt es auf jeden Fall sozusagen keine Studien darüber, die sagen, dass es eine Vererbbarkeit von sexueller Orientierung gibt und dass Kinder in Regenbogenfamilien eher lesbisch oder schwul wären. Es gibt bisweilen die Erzählung, dass es für die Kinder vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen schwieriger ist, sich zu outen, interessanterweise, weil sie sozusagen genau mit dem Vorurteil konfrontiert werden, dass sie ja dann selber vielleicht lesbisch oder schwul wären, weil sie ja in einer Regenbogenfamilie aufwachsen und sich das damit eher schwieriger machen, um sozusagen diesem Vorurteil auf keinen Fall recht zu gehen.
Und die Kinder sonst, haben die irgendwelche Probleme, also was weiß ich, in der Schule, wenn sie dann erklären müssen, dass ihre Eltern jetzt zwei Männer sind oder zwei Frauen sind?
Da liest man Unterschiedliches oder erfährt auch Unterschiedliches. Es gibt jetzt keine großen Studien zur Frage, wie geht es Kindern in Regenbogenfamilien, sondern gelegentlich hört man davon, dass sozusagen da das ein Grund ist für Mobbing. Gleichzeitig gibt es aber auch eine durchaus auch Erfahrung von Offenheit, gerade in auch Kindertagesstätten oder in der Grundschule. Und gleichzeitig ist immer noch die Frage, können Erzieherinnen damit kompetent und diskriminierungsfrei umgehen, sei es, weil sie unsensibel sind oder halt nicht informiert oder halt bestimmte Sachen einfach auch nicht auf dem Schirm haben. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ganz oft vielleicht in einem schwulen Paar ist ganz klar die eine Person der Vater oder der Papa und der andere der Vati. Und wenn dann die Kindergärtnerin irgendwie es nicht auf die Reihe kriegt, die beiden Männer auseinanderzuhalten und so anzusprechen, wie die Kinder sozusagen sie auch ansprechen, dann erfahren die Kinder natürlich schon, dass ihre Familienform nicht anerkannt wird oder nicht wertgeschätzt wird oder sie auch nicht ernst genommen werden. Mhm. Oder die Frage, was wird gebastelt beim Muttertag oder Vatertag? Darf man nur eine Sache basteln? Gibt es Alternativen? Und da kommen wir auch ganz klar natürlich in die Praxis, ne, und in das unmittelbare Geschehen vor Ort. Und da kann man einfach Glück haben mit einer Kindertagesstätte und vielleicht kann man sich in der Großstadt dann auch noch eher gezielter eine Kita aussuchen und sagen, dann gehen wir halt in die andere. Im ländlichen Raum ist es natürlich dann schon wieder schwieriger.
Das kann man sich vorstellen. Wie siehst du da eigentlich so die weitere Entwicklung oder Tendenzen? Wird das jetzt alles irgendwie jetzt wieder ein bisschen schlimmer? Weil bei einigen Sachen, wir haben identitäre Bewegungen und was weiß ich, wir mussten ja teilweise auch wieder Sachen dann ja verteidigen, die im Regenbogenbereich sozusagen, queeren Bereich ja schon erkämpft worden sind. Wie siehst du es denn bei diesem Themenkomplex?
Also die Frage ist natürlich wirklich, wann kommt zum Beispiel die Reform im Abstammungsrecht, um da auch rechtlich einfach Verbesserungen, vielleicht auch für Mehrelternkonstellationen, also auch Konstellationen, wo vielleicht ein schwuler Mann mit einem lesbischen Paar oder mit einem Frauenpaar zusammen eine Familie gründen möchte und so weiter und so fort. Und das bleibt auf jeden Fall auch gerade Corona-bedingt alles auf der Strecke, sozusagen ziemlich viele Gesetzesvorhaben im LGBT-Bereich werden einfach nicht weiter diskutiert, weil andere Sachen die Agenda bestimmen. Und die Frage ist dann halt natürlich in der Langzeitentwicklung, wie gehen wir mit Verschiedenheit und Vielfalt um? Ja, und gerade wenn unter Umständen dann das große Sparen beginnt, weil man jetzt halt sehr viel kompensiert, dann ist halt die Frage, wo wird gespart? Ja, und sind es vielleicht auch vor allen Dingen bei der LGBT-Infrastruktur oder auch bei der Infrastruktur und was hat das für eine Auswirkung auch auf das gesellschaftliche Klima? Das sind natürlich alles jetzt schon auch erstmal Prognosen, die man auch kritisch begleiten muss, sozusagen. Ne? Aber ich möchte jetzt eigentlich auch ungern sagen, es wird alles viel, viel schlimmer werden und eigentlich können wir froh sein, dass wir jetzt gerade leben, weil in 10 Jahren wird das alles unmöglich sein. Ich glaube das nicht. Da sind schon viele Sachen auch gesellschaftlich, glaube ich, verankert. Aber natürlich ist es sowas, worum man auch jeden Tag oder immer wieder regelmäßig auch kämpfen muss, um dann den Diskurs auch zu halten bzw. weiter auszubauen hin zu einer Selbstverständlichkeit von LSBTI.
Mein Kollege Markus Prieskorn sprach mit dem Pressesprecher des LSVD, Markus Ulrich.